Ewald hat zu Beginn gesagt, was wir alles tun, wenn wir uns am Sonntag hier versammeln. Wir kommen zusammen hier und wir singen, wir haben gesungen, wir haben Gott mit Liedern angebetet, wir haben mit ihm geredet, wir haben Abendmahl gefeiert. Und was haben wir dabei jedes Mal eigentlich getan? Wir haben unseren Blick auf Jesus gerichtet. Wir haben an ihn gedacht, wir haben mit ihm geredet. Aber keiner von uns hat ihn wirklich gesehen. Keinem von uns ist er erschienen. Und es wäre jetzt recht interessant zu wissen, welche Bilder jeder einzelne von euch im Kopf hat, wenn er an Jesus denkt. Vielleicht würden manche sagen, ich habe da überhaupt kein Bild vor mir, wenn ich an Gott denke oder im Gebet mit ihm rede. Das ist eher so, als würde ich mit einem guten Freund oder einem ganz engen Verwandten telefonieren, der weit weg ist, den ich aber noch nie gesehen habe. Und dann gibt es wiederum andere, die haben bewusst oder vielleicht auch unbewusst das Bild Jesu aus dem Jesusfilm vor Augen, wenn sie beten oder wenn sie zu ihm singen. Nun, offensichtlich hat uns Gott kein Fotoalbum geschickt mit Bildern von Jesus, wie er aussah, als er von Maria in einem Stall geboren wurde. Es gibt keine Babyfotos vom kleinen Jesus. Und die Jünger damals, die konnten auch keine Selfies von Jesus machen oder mit Jesus machen, als er nach der Auferstehung sie ein paar Mal besuchte. Wir haben also weder Papier noch Digitalfotos von unserem Herrn. Und doch hat uns Gott eine wunderbare Sammlung von erzählten Bildern in seinem Wort zusammengestellt. Eine Sammlung, die uns nicht erlaubt, ihn auf ein paar bequeme, lapidare Vorstellungen zu reduzieren, sondern die uns recht herausfordert. Es ist eine Sammlung von Geschichten, die uns manchmal verstören, verwundern, aber auch ganz kraftvoll uns zu ihm ziehen, wenn wir in sie eintauchen. Mein Wunsch ist es, dass wir als Menschen im Advent, als Menschen in der Erwartung seiner Ankunft auf Jesus sehen, wie er uns in seinem Wort gezeigt wird. Und mit diesem Ausdruck Menschen in Advent meine ich natürlich nicht nur die 4 Wochen vor Weihnachten, sondern jeden Tag sollen wir unseren Blick auf Jesus richten und auf seine Erwartung, auf sein Kommen, auf sein Erscheinen warten. Das meine ich mit Menschen im Advent. Ich möchte uns einladen, in der verbleibenden Zeit mit uns noch einen Blick in das letzte Buch der Bibel zu werfen. Heute predige also nicht aus dem Philipperbrief. Erst nächstes Jahr wollen wir die Predigtreihe zum Philipperbrief fortsetzen. Gott hat mir ein anderes Wort für diesen 4. Advent heute geschenkt. Und es ist in einem gewissen Sinne ein Adventswort, denn es zeigt uns durch verschiedene Bilder, wie Jesus, auf dessen Ankunft wir warten, heute ist. Übrigens, Bilder greifen zum Teil noch tiefer als Geschichten. Und besonders das Buch der Offenbarung ist voll mit Bildern, die uns ganz schön herausfordern, weil wir sie gar nicht so einfach verstehen können. Professor Darrell Johnson. Er schreibt in seinem ausgezeichneten Buch zur Offenbarung: Kein anderes Buch hilft uns dermaßen klar und zwingend, Jesus so zu sehen, wie er in diesem Moment ist, wie es das letzte Buch des Johannes tut. Lass uns also gemeinsam einen Blick auf ein paar Bilder aus dem ersten Kapitel der Offenbarung werfen, die uns zeigen, wie Jesus in diesem Moment ist. Aber bevor wir das tun, bevor wir uns diese Bilder anschauen, noch ein paar kurze Sätze zum Zusammenhang. Johannes, der Verfasser der Offenbarung, mittlerweile ein fast 90-jähriger Mann, auf jeden Fall über 80, war wegen Verrats ins Gefangenenlager auf der Insel Patmos verbannt worden. Im Jahre 92 nach Christus hatte sich die Lage der Christen, der Nachfolger Jesu, im Römischen Reich drastisch verschlechtert. Schon bis dahin war das Leben als Christ nicht einfach. Im Jahre 67 nach Christus herrschte ja in Rom der Kaiser Nero, und von ihm wissen wir, dass er die Christen in den römischen Arenen den Löwen vorführte und manche von ihnen als lebendige Fackeln verbrannte. Die Kirchengeschichte erzählt, dass in dieser Zeit der Apostel Paulus und auch der Apostel Petrus den Märtyrertod erlebten. Aber im Jahre 92 nach Christus entbrannte die Verfolgung der Christen noch mehr, denn der Kaiser Domitian war ein äußerst unsicherer Mann, der ständig in Angst lebte, dass seine Herrschaft oder sein Thron ihm gestohlen wird. Oder er seine Herrschaft verliert. Irgendetwas passiert, wie das ja üblich war damals bei den römischen Kaisern. Immer wieder wurde einer umgebracht von einem, der dann auf seinen Thron kommen wollte. Domitian, ein sehr unsicherer Mann. Und wir wissen, dass in diesem Jahr, 92 nach Christus, circa 40.000 Christen im Römischen Reich umgebracht wurden. Und sehr wahrscheinlich, um seine Unsicherheit zu kompensieren, hatte Domitian befohlen, dass im ganzen Römischen Reich er als Domine Deus, als Herr und König, angebetet werden sollte. Und für die römischen Bürger kein so großes Problem. Die meisten waren ja sowieso Polytheisten. Was war das schon, wenn man in einem Tempel daneben ging und eine Prise Weihrauch vor das Bild des Domitian ausstreute und die Worte sagte: Caesar Kyrios. Caesar ist Herr. Kein Problem für viele. Aber sehr wohl für Johannes war das ein Problem. Er konnte diesem Edikt nicht folgen. Für ihn gab es nur einen Kyrios. Und das war Jesus Christus, der auferstandene Herr. Und weil er sich weigerte, oder geweigert hatte, dem römischen Kaiser als Herr und Gott zu ehren, wurde er als Atheist sozusagen und Staatsfeind betrachtet und eben auf die Insel Patmos verbannt, wo er sterben sollte. Wäre mir das passiert, hätte ich mich sicherlich beklagt. Ich hätte mich gefragt, was soll das, Herr? Ich bekenne mich zu dir, will dir allein folgen, bin nicht in einen dieser Tempel gegangen und habe dem Domitian da gehuldigt und jetzt sitze ich da abgestellt, einsam, verlassen im Gefängnis. Ich verstehe das nicht. Aber Johannes klagt nicht. Er beschwert sich nicht. Sondern was tut er? Er betet an. Hören wir mal, mit welchen Worten sein Schreiben beginnt. Ich lese uns aus Offenbarung 1, Abvers 4. Johannes, an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien: Gnade und Frieden wünsche ich euch von dem, der ist und der war und der kommt von den sieben Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus, dem vertrauenswürdigen Zeugen für die Wahrheit, der als erster von den Toten auferstanden ist und jetzt über alle Könige der Erde regiert. Haben wir das gehört? Wer hat die Fäden in der Hand, auch wenn es um unsere Regierungen geht? Es ist Jesus Christus, der auferstandene und wiederkommende Herr. Er setzt Könige ein, er setzt Könige ab. Frau Merkel und Herr Putin und Mr. Obama regieren heute nur, weil sie in Gottes Plan eine Rolle spielen und dazu beitragen, dass sich die Absichten des höchsten Königs erfüllen. Und dann fährt Johannes fort mit einem wunderschönen Lobpreis. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat. Da haben wir gerade jetzt während dem Abendmahl wieder gedacht. Ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat. Ihm, der uns so geadelt hat und so überreich beschenkt hat. Wir sind Priester, aufgenommen in die Familie Gottes, Kinder Gottes. Einmal werden wir mitherrschen mit unserem König. Ihm gebührt die Ehre und die Macht für immer und ewig. Amen. Johannes preist hier Jesus erstens als unseren Erlöser. Aber ab Vers 7 wird er als der wiederkommende Herr angebetet. Und er wird wiederkommen. Auf den Wolken wird er kommen und alle werden ihn sehen. Wir werden sehen, wie er ist. Aber wohl denen, die ihn jetzt schon mit den Augen des Herzens sehen können. Auch die, die ihn durchbohrt haben, werden ihn sehen, sein eigenes Volk. Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Er wird für viele als Richter kommen. Ja, Amen, so wird es sein. Und in Vers 8 wechselt der Sprecher, jetzt ist es Gott, der spricht, ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, sagt Gott der Herr, der ist, der war und der kommt. Der allmächtige Herrscher. Das ist Anbetung, meine Lieben. Johannes beschwert sich nicht über seine Lage, sondern er betet Jesus an als den Erlöser und als den wiederkommenden Herrn. Loben zieht nach oben, das ist seine Devise. Lass uns also Menschen im Advent sein und den Schwerpunkt auf das Loben setzen. Wir blicken nach oben, weil wir wissen, unser Erlöser, er kommt wieder, weil er in der Ursprung und das Ziel aller Dinge ist. Er ist der allmächtige Herrscher und sein Plan wird sich in allem erfüllen. Und dann ab Vers 9 empfängt Johannes eine Vision. Er darf Bilder von Jesus sehen. Er darf sehen, wie Jesus jetzt im Himmel ist. Lesen wir weiter. Ich, Johannes, euer Bruder, bin auf der Insel Patmos verbannt worden, weil ich das Wort Gottes verkündete und für die Botschaft von Jesus eintrat. Ich bin also wie ihr um Jesu Willen im Bedrängnis. Aber durch Jesus haben wir alle auch Anteil an Gottes Reich und sind dazu aufgerufen, unbeirrt durchzuhalten. Hier auf Patmos wurde ich an einem Sonntag, dem Tag des Herrn, vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringend wie eine Posaune klang. Wohlgemerkt, Johannes hatte nicht nur im Geist eine innere mystische Erfahrung. Er hörte diese Stimme nicht nur in seinem Kopf. Die Stimme, die er hörte, war hinter ihm. Und sie klang so durchgehend wie eine Posaune. Vers 11. Und die mir befahl, diese Stimme, schreibe das, was du siehst, auf eine Schriftrolle und schicke sie an die 7 Gemeinden in den Städten Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Mit anderen Worten, diese Vision, die Johannes aufschreiben sollte, ist für die Gemeinden. Sie ist auch für uns. Vers 12. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Johannes dreht sich um, um die Stimme zu sehen. Was er aber sah, war eine Person. Und es war die gleiche Person, an deren Brust er vor 60 Jahren seinen Kopf liebevoll gelegt hatte. Die gleiche Person, die er gesehen hatte, wie sie an einem Kreuz stirbt. Es war die gleiche Person, die auferstanden war aus den Toten und mit der er geredet hatte am See Tiberias. Damals noch in der Gestalt eines normalen Menschen. Doch jetzt sah dieser Jesus ganz anders aus. Viel größer, herrlicher. Und Johannes fährt fort und beschreibt uns, was er sah. Was sah er denn? Wie sah er Jesus? Da sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemanden, der aussah wie der Menschensohn. In Vers 20 dieses Kapitels erfahren wir, dass die 7 goldenen Leuchter die 7 Gemeinden selbst sind. Christus steht mitten unter den Gemeinden. Nicht irgendwo weit weg über ihnen. Nicht irgendwo weit weg von ihnen, sondern unter ihnen. Er bewegt sich mitten unter diesen Leuchtern, sprich den Gemeinden. Und was tut er? Er schneidet den Docht. Er füllt das Öl nach. Haucht Leben hinein in die erlöschende Flamme. Die EFG Vullingen ist eine dieser goldenen Leuchter. Und Jesus bewegt sich mitten unter uns. Er will uns berühren. Er will, dass wir aus seinem Wort sehen, was Johannes damals sah. Und was sah Johannes? Er sah jemanden, der aussah wie der Menschensohn. Jesus hat sich während seines Dienstes auf dieser Erde gerne als den Menschensohn bezeichnet. Das ist ein Titel, der zum einen ganz klar sein Menschsein hervorhebt. Aber eigentlich noch viel mehr. Denn hunderte Jahre vorher hatte auch der Prophet Daniel eine Vision empfangen. In Daniel 7 können wir das nachlesen. Von einem, der aussah wie ein Menschensohn und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum verliehen und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Diese Bezeichnung Menschensohn war im Nahen Osten der Antike der höchste, ja vielleicht, muss man sagen, der anmaßendste Titel, den jemand bekommen konnte. Er bezeichnet im Grunde die wichtigste Persönlichkeit der Weltgeschichte. Und liebe Geschwister, auf diesen Herrn, auf diesen Jesus warten wir. Er ist derjenige, dem alle Herrschaft und Ehre und Macht verliehen wurde. Sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Er ist die wichtigste Person im Universum. Niemand im ganzen Kosmos ist wichtiger als Jesus. Als nächstes sah Johannes, wie dieser Menschensohn bekleidet war. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte, und trug ein breites goldenes Band auf um die Brust. Jesus trägt also das Gewand eines Priesters. Er ist nicht nur der höchste Herrscher des Universums, sondern auch unser Hohepriester, der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen. Durch ihn kommen wir zu Gott. Er vertritt uns in der Gegenwart Gottes. Er ist der Hohepriester, der mit seinem eigenen Blut für unsere Sünden gesühnt hat. Und das goldene Band an der Brust ist ein Bild dafür, dass die Arbeit, das Werk der Erlösung vollendet ist. Wenn sich jemand damals in der Antike an die Arbeit machte, da befestigte er seinen Gürtel um die Taille, damit eben dieser hängende Stoff, die Leute haben ja damals lange Kleider getragen, einfach ihn nicht behinderte. Man hat das einfach so ein bisschen hochgehoben und dann hier in der Taille zusammengebunden. Nach getaner Arbeit hat man den Gürtel wieder hochgeschoben, ungefähr hier so in dieser Gegend. Einfach, ja, ein Zeichen, die Arbeit ist getan, jetzt können wir ruhen. Wir können also zu Gott kommen und uns an der Gemeinschaft mit ihm erfreuen. In und durch Christus haben wir die Vergebung unserer Schuld erfahren. Er ist unser ewiger Hohepriester und sein Erlösungswerk gilt für alle Zeiten. Das Werk ist vollbracht. Wie sollten wir uns da nicht freuen? Und unseren Gott lieben und anbeten. Und dann sah Johannes auf das Haupt des Christus. Und da sah er, das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle. So wird Gott übrigens auch in der Vision des Daniels, Daniel Kapitel 7, Vers 9, beschrieben. Wisst ihr, was das bedeutet? Der Menschensohn hat die gleichen göttlichen Eigenschaften der Weisheit, der Reinheit und der Ewigkeit wie Gott selbst. Jesus Christus ist alterslos. Er war da, bevor alles begann, und er wird noch da sein, wenn alles vergangen ist. Und er ist der ewige Gottessohn. Er hat den Aufstieg und den Verfall aller Weltreiche, aller Ideologien, aller Weltanschauungen bis jetzt mitverfolgt. Und er ist heute immer noch derselbe. Seine Weisheit, seine Reife und Reinheit sind einzigartig. Er weiß genau, was in jedem Land und in jeder Stadt und in jeder Gemeinde, in jedem Menschen vor sich geht. Nichts kann ihn überraschen, denn er weiß in seiner Weisheit genau, wohin die Geschichte hinsteuert. Auf diesen weisen, reinen Herrn warten wir, liebe Geschwister. Und dann sieht Johannes in seine Augen. Und sie gleichen lodernden Feuerflammen. Im Volksmund sagt man, die Augen sind der Spiegel der Seele. Aber was will uns Gottes Geist mit dieser Beschreibung sagen? Ich denke, er will uns sagen, Jesus ist nicht nur rein, sondern er ist auch reinigend. Feuerflammen erleuchten und durchdringen, sie reinigen und läutern, sie brennen alles Unreine weg. Das heißt, die Augen des verherrlichten Herrn schauen uns nicht nur an, sondern auch durch uns hindurch. In der Zeit, als ich Jugendkreis gemacht habe, ein paar Jahre her, da haben manche Jugendlichen immer zu mir gesagt, der Johann, der hat Röntgenaugen. Der schaut immer durch uns hindurch. Vergesst es, Johann, seine Röntgenaugen. Christus hat Augen wie lodernde Flammen. Sie durchleuchten unsere Masken und zurechtgelegten Fassaden, hinter denen sich unser wahres Selbst oft versteckt. Jesus schaut mit seinen Augen, wie lodernde Flamme sind, in unser Innerstes hinein. Und er will den Dreck, der uns immer wieder anklebt, der uns verunreinigt, jede Sünde, die uns gefangen nehmen will, wegbrennen. Das ist eine erschreckende Nachricht, die schmerzhaft, aber auch befreiend. Larry Crabb hat einmal gesagt, nichts verwandelt unser Menschenherz so sehr, wie wenn es im Angesicht der Liebe schlecht dasteht, wenn es mit allem gesehen wird, was böse und hässlich an uns ist und trotzdem gewollt wird. Das ist Gnade. Was sieht Johannes noch in dieser grandiosen Vision? Vers 15, seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Sehr wahrscheinlich, als Johannes das sah, gingen seine Gedanken wieder zu dem Propheten Daniel. In einer Vision, die dem König Nebukadnezar von Babylon geschenkt wurde, werden die vier großen Weltreiche dargestellt in einer ganz großen Statue, bestehend aus einem goldenen Haupt, das babylonische Reich, silbernem Brustkorb, medopersische Reich, Schenkel aus Bronze, das griechische Reich, und Füße aus Eisen gemischt mit Lehm, das römische Reich. Eisen und Lehm, das wissen wir alle. Kann man das mischen? Das kann man nicht mischen, das passt nicht zusammen, das ist nicht stabil. Mit anderen Worten, die Füße konnten das, was der Mensch geschaffen hat, nicht tragen. Die Selbstbesessenheit des Menschen zerstört am Ende jede Gemeinschaft, jede Zivilisation. Aber der verherrlichte Herr, auf den wir warten und den wir jetzt schon anbeten, hat Füße glänzend wie Golderz. Das sind Füße, die stabil sind, die hart sind, vom Feuer gehärtet. Mit anderen Worten, alle Regierungen und Königreiche dieser Welt stehen auf wackeligem, unstabilen, zerbrechlichen Füßen. Letztlich wird jede Regierung, die den lebendigen Christus ignoriert und ausschließt, untergehen, weil sie gründet eben nicht auf der Wahrheit, sondern auf einer Lüge. Aber das Reich, das Gott baut, hat Bestand. Auch die Gemeinde Jesu, trotz aller ihrer Fehler und Makel, sie wird nicht vergehen. Jesus kann unser Gewicht tragen. Alles von der mittelalterlichen Inquisition bis zur letzten Gemeindespaltung, so hat das jemand mal gesagt. Er trägt das. Die Gemeinde wird nicht untergehen. Sein Königreich wird ewigen Bestand haben. Das ist absolut tröstlich, in einer Zeit, in der nichts mehr stabil ist. Und dann sagt Johannes weiter, und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung oder wie es wörtlich heißt, wie das Rauschen vieler Wasser. Seid ihr schon mal neben einem großen Wasserfall gestanden? Bevor wir zurückkamen aus den USA, haben uns meine Eltern damals besucht und wir sind mit ihnen zu den Niagara-Fällen gefahren. Das war ein ganz tolles Erlebnis. Wenn du am Fuße der Niagara-Fälle stehst, kannst du dich nicht mehr mit deinem Nachbarn unterhalten. Das Brausen oder kaum noch, ja, Das Brausen der fallenden Wassermassen übertönt jede andere Stimme. Jedes Geräusch. Aber zugleich wirkt dieses Rauschen auch sehr beruhigend. Und ich denke, es ist so, als würde der Apostel hier sagen, wenn er spricht, wenn seine Stimme spricht, dann höre ich nur noch ihn. Und meine Seele kommt zur Ruhe. Mögen wir alle seine Stimme vor allen anderen Stimmen hören. Und dann lesen wir weiter in Vers 16. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne. Nun, die Menschen in der damaligen römischen Kultur waren sehr interessiert an der Astrologie. Man studierte die Sterne. 7 von ihnen waren ganz gut bekannt und die Leute glaubten, dass das Leben von diesen Sternen kontrolliert sei. Glauben ja auch heute noch welche. Die griechische Göttin Hekate, sie hielt in der Hand Sterne und sie nannte sich selbst Anfang und Ende. Und Johannes wird später gesagt, dass diese 7 Sterne 7 Engel oder Boten repräsentieren, die den 7 Gemeinden zugeteilt wurden. Und ich denke, durch dieses Bild will uns Gottes Geist sagen, dass Jesus absolut alles unter seiner Kontrolle hat. Er hält die Sterne in der rechten Hand. Weder Hekate noch Cäsar noch irgendein Mensch hält die Sterne, sondern allein Jesus. Er hat das Sagen. Er trägt die ganze Verantwortung. Der Menschensohn ist Herr über den Kosmos. Das ganze Universum besteht durch ihn, sagt uns Paulus in Kolosser 1, Vers 17. In seiner Hand sind wir sicher. Und dann lesen wir noch, und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Natürlich, was sonst kann aus seinem Mund kommen? Schon in Hebräer 4, Vers 12 lesen wir, dass sein Wort lebendig und voller Kraft ist. Das von Menschen schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Manche Bibelausleger erklären, dass das Wort Schwert, das hier benutzt wird, nicht ein langes, sondern ein kurzes Schwert bezeichnet, das im Nahkampf verwendet wurde. Wenn Jesus spricht, jetzt, heute, in dieser Predigt, durch sein Wort, dann kommt er uns ganz nahe. Ebenfalls ein guter Freund und Bruder, Larry Crabb, er vergleicht gerne das Wort Gottes mit dem scharfen Skalpell eines Chirurgen. Und er sagte mal, Jesus kommt nah und wird persönlich wie ein Chirurg. Seine Augen sehen, was im Argen liegt, und zwar klarer als jede Kernspintomographie. Und er schneidet mit einer unglaublichen Präzision, um die jeder Chirurg ihn beneiden würde. Liebe Geschwister, jedes Mal, wenn wir das Wort Gottes lesen oder hier zusammenkommen, um auf es zu hören, begeben wir uns einer gewissen Operation. Jesus will das Kranke, das Sündige aus unserem Charakter, aus unserem Leben wegschneiden. Und das fühlt sich an wie der Tod. Denn es gibt eben keine Betäubung bei dieser Operation. Er kommt nicht nur daher und will so ein kleines, leichtes Pflaster auf die Wunde setzen. Das reicht nicht aus. Er muss den Krebs herausschneiden. Und dann fügt Johannes noch eine letzte Beschreibung hinzu. Sein Gesicht leuchtet wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Und es ist, als würde der Apostel nach Worten ringen, um das Unbeschreibliche zu beschreiben. Hier ist das Wunder aller Wunder. Das freundliche, warmherzige, herrliche Gesicht Jesu. Es leuchtet auf Johannes. Im Alten Testament war das der größte Segen, den man sich nur wünschen könnte. Sein Angesicht leuchtet über uns. Dieser Satz ist enthalten in dem aaronischen Segen. Der auferstandene und erhöhte Herr, er wendet sich in seiner absoluten Reinheit seinen Kindern zu. Nicht um uns zu zerstören, sondern um uns zu reinigen und zu befreien, damit wir mit seinem Licht leuchten können. Vers 17. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder, schreibt Johannes. Liebe Geschwister, ich glaube, wenn wir Jesus sehen werden, wie er wirklich ist, können wir nicht mehr sitzen oder stehen bleiben. Wir werden auf unser Angesicht fallen und uns demütigen. Wir werden verstummen. Keiner von uns wird es wagen zu sprechen, bis wir angesprochen sind. So wie Johannes das erlebte. Ab Vers 17 lesen wir aber noch weiter. Und hier lesen wir jetzt von einer sehr tröstlichen Geste unseres Herrn. Wir sehen, wie er berührt und tröstet. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte. Und der Lebendige, ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Dieser Gruß Jesu, fürchte dich nicht, ist einer der häufigsten in der Bibel. Fürchte dich nicht, das sagte der Engel zu Maria, als er die Geburt Jesu ankündigte. Das sagte Jesus immer wieder zu seinen Jüngern in den unterschiedlichsten Situationen. Jesus legt seine rechte Hand auf Johannes. Wohlgemerkt, ihr habt es noch nicht vergessen. Es ist die rechte Hand, welche die 7 Sterne hält. Die gleiche Hand. Und ich liebe dieses Bild. Jesu rechte Hand. Die Hand der Macht ist auch die Hand der Gnade, die den Schwachen, den Ängstlichen stützt, den Gefallenen aufhebt, den Kranken berührt. Und diese Hand, die Johannes schon so oft gespürt hatte, die zeigt ihm, dass Christus immer noch der war, immer noch derselbe. Ich bin der Erste und der Letzte, sagt Jesus zu ihm. Und das ist ein besonderer Titel, der die absolute Souveränität Gottes unterstreicht. Diese tröstenden Worte, fürchte dich nicht, kommen also von dem souveränen Gott. Am Anfang und am Ende ist er da. Er ist zugegen bei deiner Geburt, wenn das Leben beginnt. Und er ist da bei unserem Tod. Und dieses feste Wissen um Jesu Gegenwart, das lässt das Herz des Johannes ruhig werden. Auch unser Herz wird ruhig, wenn wir seine Stimme vernehmen, die uns in seinem Wort sagt, fürchte dich nicht, ich bin's. Seine Gegenwart ist die große Konstante im Leben der Gläubigen. Und er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen, lesen wir in Hebräer 13, Vers 5. Sind wir uns der Gegenwart des souveränen Gottes in allen unseren angstmachenden Situationen und Umständen eigentlich bewusst? Wir brauchen uns also weder vor dem Leben noch vor dem Tod zu fürchten. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Der Lebendige, ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Christus hat unser Verhältnis zum Tod verändert. Dieser Tod, er ist zwar immer noch ein Feind, so beschreibt ihn Paulus in 1. Korinther 15, aber es ist ein besiegter Feind. Ihr wart Ich war tot, aber jetzt lebe ich in aller Ewigkeit, sagt Jesus hier. Unser Herr ist selbst den Weg durch den Tod zum Leben gegangen. Der Blick geht hier eigentlich auf Karfreitag und Ostern. Und der Tod konnte ihn nicht halten. Und er kann auch die nicht halten, die an Jesus glauben. Deshalb ist der Tod ein besiegter Feind. Jesus sagt hier, ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Das heißt, er hat die Macht und die Autorität über den Tod und das Totenreich. Können wir mit Johannes sehen, wie herrlich und wunderbar Jesus, unser Erlöser, unser wiederkommender Herr eigentlich ist? Diese Bilder von unserem erhöhten Herrn und König sollten uns eigentlich vor Augen stehen in dieser Weihnachtszeit. Wenn wir zu unserem Herrn mit Liedern und Gebeten reden, wenn wir Weihnachten feiern, Jesus ist nicht mehr das Kind in der Krippe. Er ist der verherrlichte Menschensohn, der mitten unter den leuchtenden Gemeinden steht. Er ist unser großer Hohepriester, absolut weise, rein, heilig, ewig. Seine Augen durchdringen alles. Er sieht auch heute Morgen mitten hinein in dein Herz und er weiß, was in dir vorgeht. Er sieht dein sündiges Anspruchsdenken und deine Zweifel und deine Lauheit und deine Gleichgültigkeit und deinen Frust und deine Selbstzentriertheit und deine geheimsten Sünden. Er sieht alles, auch deine Angst. Und er will dich berühren, er will dich reinigen. Und deshalb lass es zu, dass sein Wort, das wie so ein zweischneidiges Schwert ist, eben dich berührt. Auch wenn es manchmal wehtut. Und wenn es das wegschneidet, das dich hindert, ihn so zu sehen, wie er wirklich ist. Und er ist auch derjenige, der die absolute Kontrolle behält. Auch in den Wirren unserer Zeit hat er alles in der Hand. Alle politischen, sozialen, gesellschaftlichen Krisen, sie erfüllen ihre Absicht. Auch diese Flüchtlingskrise, die wir gerade in unserem Land erleben. Letztlich werden alle menschlichen Regierungen zusammenbrechen, damit sein Reich kommen kann. Und das ist absolut stabil, stark, in alle Ewigkeit. Wollen wir also auf seine herrliche Stimme hören? Sie kann alle anderen Stimmen übertönen und uns zutiefst beruhigen. Seine tröstende Stimme spricht auch in unsere Angst und Unsicherheit hinein. Fürchte dich nicht. Ich bin's. Und ich wünsche mir, dass wir alle von unserem wunderbaren Herrn an diesen Feiertagen, denen wir jetzt entgegengehen, in der nächsten Woche berührt werden, ja, dass wir getröstet werden. Und dass wir in diesen Tagen mit diesen Bildern aus seinem wunderbaren Wort über ihn staunen. Und ihn ehrfurchtsvoll anbeten und uns an ihm erfreuen. Amen.